Stell dir einmal folgendes Szenario vor. Du sitzt in einem kleinen italienischen Café. Die Sonne scheint dir ins Gesicht und vor dir auf den Tisch stellt die Bedienung einen duftenden Espresso, ein Amerettini an der Seite und kleine Stückchen Zartbitterschokolade. Und nun stell dir vor, du kannst diesem Genuss eine völlig neue Dimension geben. Und zwar, indem du ihn mit dem richtigen Single Malt begleitest. Das funktioniert. Das funktioniert sogar so gut, dass sich Annick Seitz mit dieser Idee selbstständig gemacht hat. Annick berät Unternehmen und gibt Tastings auf eine, ja, neue, besondere Art. Sie kombiniert Whiskys mit 2 bis 3 Zutaten so, dass ein völlig neues Genusserlebnis entsteht. Im Interview erfährst du daher, welche Zutaten gut zu Whisky passen, wie du ein solches Food Pairing Tasting selbst auf die Beine stellen kannst und wo du neue Kombinationen und Ideen herbekommst. Willkommen zum Whisky Podcast von Eifer Spirits. Mein Name ist Philipp Reim. Bei Wein ist es ein Klassiker. Wein mit Käse, Wein mit Schokolade oder Wein zu Fisch, Wein zu Fleischgerichten. Food Pairing ist fester Bestandteil der Weinwelt. Also mancher Wein wird sogar extra so kreiert, dass er zu bestimmten Speisen passt. Beim Food Pairing mit Whisky ist das aber anders. Hier gibt es einen ganz grundlegenden Unterschied zum Food Pairing mit Wein. Bei Whisky steht die Spirituose im Vordergrund. Das heißt, die weiteren Zutaten helfen nur, ihn auf eine Bühne zu heben. Wie das funktioniert, das hat mir Annick in diesem Interview eindrucksvoll gezeigt. Mit Espressobohnen, Schokolade und, ja, einem Leberwurstbrot. Viel Vergnügen mit dem Interview. Liebe Annick, was ist für dich die beste Speise, mit der man Whisky kombinieren kann?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wenn ich japanischen Whisky trinke zum Beispiel, dann habe ich immer sehr, sehr viel Lust sofort auf Parmesan. Also da würde ich sagen, die Japaner, die jetzt vor allem im schottischen Stil gemacht werden, da ist für mich Parmesan ein super Match. Die eher wirklich klassisch japanischen, da ist natürlich Sushi eine ganz, ganz tolle Kombination. Ansonsten, bei rauchigen Whiskys darf es gerne dann eben was Komplexeres sein vom Aroma, vom Geschmack her. Das ist ja etwas, was wir uns nachher gemeinsam anschauen werden. Schokolade ist ja das, was die meisten kennen. Das geht, das funktioniert, das hat jeder schon mal gemacht. Das ist mir nur mittlerweile ein bisschen zu eintönig, zu geradlinig, sondern ich kombiniere eben sehr, sehr gerne auch verschiedene Texturen, verschiedene Aromen oder Reize, dass du sagst, du machst salzig und süß zum Beispiel oder eben Säure und Schärfe und das in Kombination mit einem Whisky. Und im Grunde musst du es halt immer ein bisschen drauf abstimmen, einerseits, dass du dir den Whisky erstmal genau anschaust. Und andererseits ist das Tolle beim Food Pairing, dass ja alles erlaubt ist, ist ja nichts verboten. Und im Grunde ist es das, was man uns als Kinder immer beigebracht hat, von wegen spiele nicht mit dem Essen. Das ist exakt das, was ich den Leuten beibringe und wo ich jeden dazu auch auffordere, unbedingt mit dem Essen zu spielen, weil du dir nur so ja deine Genusshorizonte einfach erweitern kannst und ganz neue Kombinationen entwickeln kannst und Whisky auf eine ganz andere Art und Weise erleben kannst. Und eben gar nicht nur Whisky, sondern im Grunde geht das mit jedem alkoholischen Getränk.
Beim Sushi hast du ja verschiedene Möglichkeiten, die, ja, was deinen Gästen das anzubieten. Du hast dir die Lachsröllchen, du kannst auch Avocado reintun. Würdest du das noch weiter einschränken, dass du sagst zum Beispiel wirklich nur, wenn Fisch oder vor allen Dingen Lachs drin ist oder einfach Sushi allgemein mit japanischem Whisky?
Also Fisch ist natürlich in seiner Art und Weise, weil du auch so dieses eben das Maritime hast, das passt natürlich ganz großartig zu leicht maritimen, leicht salzigen Whiskys, die ja zum Beispiel aus Meeresnähe kommen, also entweder von irgendeiner Insel stammen oder eben tatsächlich so einen leicht salzigen Charakter haben. Es geht aber natürlich auch ohne Fisch oder Fleisch. Also es gibt ja auch diverse gute Sushis, die komplett vegetarisch sind, wo du ja doch allem, trotz allem den Reis in der Kombination hast. Du hast dieses Nori-Blatt, was ja auch dieses Maritime wieder rüberbringt. Und das reicht auch schon aus, um gewisse Kombinationen zu haben. Und mit der Sojasauce zusammen nicht zu viel Wasabi, oder den lasse ich dann ehrlich gesagt in Kombination mit Spirituosen lieber weg. Aber mit der Sojasauce hast du ja wieder diesen sehr starken, salzigen und auch dieses Fermentierte, was dann zu einem fast gelagerten Whisky oder Cognac oder Rum zum Teil auch sehr, sehr gut passen kann.
Du bietest ja verschiedene Dienstleistungen so rund um Genuss an. Dein Angebot, das bezeichnest du ja dabei als Marketing für emotionale Produkte. Was sind da emotionale Produkte?
Emotionale Produkte ist im Grunde alles, was du erstmal nicht nur über die reine Performance eines Produktes verkaufen kannst, beziehungsweise wenn du das Ganze umdrehst, kannst du jedes Produkt zu einem emotionalen Produkt machen. Ich habe es jetzt mittlerweile ein kleines bisschen noch umgestellt, oder nicht umgestellt, sondern man könnte es noch klarer definieren. Was ich mache, ist kulinarische Kopfkino-Konzepte. So kann man es noch eher nennen. Ich werde das wahrscheinlich auch tatsächlich noch auf der Website ändern müssen, weil das noch klarer macht, was ich eigentlich tue. Das heißt, emotionale Produkte, ich arbeite oder ich mache Konzepte hauptsächlich für Produkte im alkoholischen Bereich, im Getränkebereich, weil ich da einfach herkomme und seit über 20 Jahren zu Hause bin. Hab das Ganze aber auch schon mal für Olivenöl gemacht, für Schokolade und selbst für einen Heizöl-Lieferanten. Also auch das ist es ziemlich jetzt weit hergeholt. Aber auch das kann man emotionalisieren, und wenn man die richtige Sprache verwendet und auch die richtigen Knöpfe drückt sozusagen, kannst du im Grunde jedes Produkt emotionalisieren. Und da ist noch viel Luft nach oben, wenn du dir mal so ein bisschen umschaust, wie manche Leute ihre Produkte verkaufen. Da kann man auch deutlich besser rangehen an den Kunden und den ja über ganz andere Ebenen erreichen.
Also ich glaube nicht, dass es eine Food-Pairing-Geschichte war, aber in meinem Kopf geht jetzt gerade irgendeine Kombination an. Was kann man mit Heizöl kombinieren?
Nein, das war definitiv kein Food-Pairing-Thema. Nein, das war eher ein Familienunternehmen, die einen total verkrusteten Auftritt hatten und umgestellt haben auf ja eher moderne und sogar auch umweltgerichtete Konzepte, und wollten das kommunizieren, damit das auch verständlich ist und rüberkommt und trotzdem dieser ja Mehrgenerationencharakter erhalten bleibt und so ein bisschen Vergangenheit und Moderne miteinander verbindet. Und das ist ja das, was ich bei den ganzen Brennereien ja auch mache. Da hast du ja genauso das Thema Geschichte und Zukunft.
Du hast ja auch mal mit Louis Vuitton zusammengearbeitet. Wie sah da die Zusammenarbeit aus?
Das war mein allererster Job. Also beziehungsweise nein, ich bin eigentlich, ich sage immer, ich bin von den Tabletten zum Alkohol gekommen.
Macht sich
Ich
super in jedem Lebenslauf.
ganz genau. Nein, es ist so, ich habe klassisches BWL studiert, aber allerdings in der Champagne in Reims. Und bin dort das erste Mal in Kontakt gekommen mit dem Thema Champagner. Was natürlich nicht verkehrt ist, wenn man das wirklich direkt mitten im Herzen der Region macht. Und habe als Studentin, weil du dort freien Eintritt hast in alle Keller, natürlich mir alle Keller angeschaut und mich durchverkostet. Und dachte aber nach dem Studium, weil wir so ein ganz klassisches Business School waren, wo alle Investmentbanker, Unternehmensberater oder die Supermarketing-Leute für Windeln und Shampoo geworden sind, habe ich gesagt, ich werde was Sinnvolles machen und rette die Welt und gehe in die Pharmaindustrie. Ja, und habe das 2,5 Jahre gemacht, habe mir dann aber auch festgestellt, dass ja, ich hätte auch in andere Lobbyindustrien gehen können, und so ganz meine Herzensangelegenheit war das dann nicht. Und dann kam eben das Jobangebot in München von LVMH, dass jemand für Champagner für Deutschland gesucht haben. Und ich erinnerte mich an die schönen Zeiten und habe mich beworben und war dann fast 8 Jahre in München bei LVMH und habe mich um Champagner, Wein und auch eben dann angehend auch um das Thema Spirituose gekümmert.
Wie bist du von dort dann eigentlich zum Thema Food Pairing gekommen?
Also ich habe 2000 angefangen eben bei LVMH und habe mich 2009 selbstständig gemacht, nachdem ich eben meine 3 Kinder in relativ kurzem Abstand bekommen habe. Und seit 2009 habe ich angefangen, so, ich sage mal, mich in den Prozenten nach oben zu arbeiten. Das bedeutet, dass die ersten Auftraggeber dann deutlich mehr Whisky und Rum, das kam erst viel später, das war ja damals noch gar nicht so sehr in aller Munde, aber es war das Thema Whisky und dann kam halt irgendwann auch das Thema Cognac mit dazu. Wein und Champagner ist nach wie vor noch präsent, aber mittlerweile würde ich sagen, ist ja 80% meiner Tätigkeit locker für Spirituosen. Und Food Pairing, das kam jetzt vor, ich würde sagen, so 4, 5 Jahren wirklich explizit dazu. Ich habe immer schon auch Tastings moderiert, wo Essen dazu gereicht wurde oder Dinners moderiert, wo du auch dann tatsächlich mit dem Küchenchef vorher gesprochen hast, um zu wissen, was ist so seine Philosophie dahinter, sein Konzept und dann natürlich den Gästen auch erklärt, nicht nur, was sie im Glas haben, sondern was auch auf dem Teller ist und warum das so perfekt passt, aber wirklich explizit das Thema Food Pairing und mich so ein bisschen reingefuchst und festgestellt, dass das ein absolutes Herzensthema ist, wo man ja niemals aufhören kann. Das ist tatsächlich erst vor 4, 5 Jahren losgegangen.
Also das ist wirklich Hut ab. Also es klingt wirklich nach einer sehr, sehr spannenden Vita. Wird Food Pairing jetzt mit Whisky dabei immer bekannt und beliebter oder ist es nach wie vor ich nenne es jetzt mal eine Nische für Liebhaber?
Also es ist noch eine Nische. Das Schöne ist, ich habe eben in dieser ganzen Lockdown-Phase, habe ich mir anfangs überlegt, so was mache ich denn, weil jetzt mein Thema ist ja, ich trainiere ja viele Leute draußen in der Gastro, im Barbereich, im Handel und das ist natürlich durch den Lockdown erstmal komplett weggefallen und wir haben dann sehr schnell umgestellt auf Trainings und Tastings online. Aber ich habe halt auch mir überlegt, was kann ich denn grundsätzlich noch tun, auch an meiner Positionierung, wie sollen die Leute mich denn in Zukunft mehr wahrnehmen, weil es eben schwierig ist, wenn du sagst, Marketing für emotionale Produkte, kannst du dir nichts drunter vorstellen. Auch das Thema Genussbotschafterin ist das, was ich eigentlich mache, aber du musst es natürlich immer erklären, aber es ist immer sehr gut, wenn du ein Feld hast, das du einfach immer wieder und dauerhaft bespielst und das ist natürlich am besten, wenn dir das tierisch Spaß macht und ja, da habe ich gesagt, okay, ich mache das Thema Food Pairing und das will ich aber vor allem in der Whisky-Szene so ein bisschen platzieren, weil das ist die krasseste, stärkste und coolste Szene in Facebook. Also da weiß ich jetzt im Rum, Gin, Bier oder Cognac-Bereich keine andere Community, die so stark ist wie die Whisky-Community. Und ich habe gesagt, das ist so fast schon unterlassene Hilfeleistung, wenn ich den Leuten das nicht zeige und erkläre und erleben lasse, was man einfach mit Whisky noch machen kann. Und und ich wollte ganz einfach zeigen, dass du bei Tastings einfach immer noch einen draufsetzen kannst und eben nicht nur das Stückchen Schokolade hinlegen und die Leute kommen und haben wieder ihre Batterie an Gläsern und eben das Stück Schokolade, sondern dass du viel mehr spielerisch damit umgehen kannst, dass du Interaktionen auch weitaus mehr hervorrufen kannst, weil die Leute dann anfangen zu diskutieren und mit dem Nebenmann und in die Runde schmeißen, so von wegen, hey Leute, habt ihr das und das schon probiert? Und ja, du machst einfach einen neuen Aspekt mit rein in etwas, was die Leute einfach eh gerne machen.
Aber woran, oder ja, was meinst du, woran liegt das, dass es ja quasi schon eine Selbstverständlichkeit ist, Wein mit bestimmten Spirituosen zu kombinieren, ist bei Whisky aber nach wie vor was Exotisches ist?
Also, ich meine, Whisky kommt ja von der Tatsache, dass man den eigentlich erstmal pur trinkt. Bis auf natürlich ein paar wunderschöne Cocktails, aber grundsätzlich ist das ja eher ein pur getrunkenes Getränk, was man bisher auch immer ja so an den späten Abend gesetzt hat, entweder in netter Runde oder auch so ein bisschen alleine vor den Kamin oder mit einer Zigarre. Das heißt, du hast es sehr separat von deinem normalen Genussalltag genossen und da wird's auch sehr gerne platziert und so wird's halt einfach auch von der Community wahrgenommen. Dann hast du natürlich auch gerade im Whisky-Bereich einen ganz großen Part für die Freaks und Connoisseure von den wirklich alten Whiskys, von den Sammlergeschichten, von den Raritäten, Lost Distilleries und Co., wo ich natürlich nach wie vor der Meinung bin, also die genießt du dann tatsächlich am allerbesten pur und beschäftigst dich dann damit. Es gibt aber eben ganz, ganz viele Whiskys, die jetzt zwar hochwertig sind, aber eben nicht in diesem super, super, super limitierten Bereich, die du ganz anders nochmal entdecken kannst, wo du Zugänge bekommst. Und das kam tatsächlich auch wirklich aus Tastings, wo des Öfteren immer mehr zum Glück auch Frauen drin sitzen und sich mal an Whisky-Tasting trauen. Und die meisten, wenn ich am Anfang in die Runde gefragt habe, so von wegen, wer mag denn rauchige Whiskys? Dann gibt's welche, die sagen, ja, natürlich hier, ich sofort. Und dann gibt's aber auch immer einen Teil der Leute, und das sind meistens die, die noch kaum oder gar keine Erfahrung mit Whisky haben, die gesagt haben, nee, also ich glaube nicht, dass ich das mag, oder habe ich mal probiert, finde ich gruselig. Und dann sage ich immer, okay, ja, das ist normal, das ist nicht verwerflich, es ist eh eine Geschmackssache, kann man nicht drüber streiten, aber ich werde versuchen, euch die rauchigen Whiskys zu erschließen, und zwar eben über andere Aromen, die mir mit dazu packen, dass ihr plötzlich die rauchigen Whiskys erstmal anders versteht, anders wahrnehmt und vielleicht dann sogar am Ende gut findet. Und das klappt in der Regel, ob du dann Rauchmandeln einsetzt oder ob du einen geräucherten Speck mit einsetzt. Das funktioniert tatsächlich, dass du den Gaumen der Leute einfach vorbereiten kannst und die dann bei einem rauchigen Getränk, was einfach unser Körper als abnormal in Anführungszeichen wahrnimmt, wenn du nicht ständig rauchige Whiskys trinkst, dann kann der Körper oder dein Gaumen das plötzlich zulassen und findet es plötzlich hochspannend. Und dann gehst du rein und sagst, okay, und jetzt mach mal den Unterschied zwischen Lagerfeuer und Krankenhaus, also diese sehr maritimen, jodartigen Geschichten versus einfach nur Rauch.
Also das stimmt.
Und plötzlich finden sie es spannend.
Das stimmt. Also die Erfahrung, muss ich sagen, habe ich auch gemacht, dass die meisten, die kategorisch rauchigen Whisky ablehnen, sind irgendwie jene Personen, denen man, ja, die man nicht an die Hand genommen hat, die man nicht an das Thema rauchige Whiskys herangeführt hat, sondern die einfach quasi einen 10-jährigen Laphroaig oder 10-jährigen Artback hingestellt bekommen haben und gesagt, trink mal, das müsst ihr doch schmecken.
Ganz genau. Und das als ersten Whisky, dann bist du erstmal schockiert.
Genau. Ja.
Und dann denkst du, dass, wenn du dann denkst, Whisky ist exakt nur das, dann ist es ganz klar, dass viele Leute sagen, also nee, ich bleib dann lieber beim Rum oder was auch immer. Ja, du musst die Leute einfach wirklich dahin führen. Und das geht über Food Pairing ganz großartig. Und das freut mich einfach jedes Mal, weil ja mein Thema ist, die Genusshorizonte von den Leuten zu erweitern. Und das Erstaunliche ist ja gerade bei Frauen, dass die Frauen am Ende am meisten bei den Rauchigen am Schluss hängen bleiben und sagen, wow, das ist jetzt mein Ding.
Bei Wein gibt es ja diese Klassiker, zum Beispiel Wein mit Käse. Gibt es solche perfekten Duos auch bei Whisky?
Ganz ehrlich, nein. Also das ist tatsächlich etwas, wo ich sage, ich probiere es sehr gerne aus. Also ich habe, wenn ich mir abends mal einen Whisky einschenke, hole ich mir immer ein bisschen Käse aus dem Kühlschrank und ein bisschen Schinken. Also nicht einen gekochten, sondern immer einen rohen oder geräucherten. Das geht immer. Allerdings kommt es natürlich auch darauf an, welcher Käse. Und beim Käse ist es ja auch wieder so, das hast du ja auch beim Wein, dass nicht jeder Wein zu jedem Käse geht. Junger Käse eben auch zu, ja, eher milden Whiskys, würde ich sagen. Und du kannst bis hin zum Blauschimmelkäse, der ja sehr komplex ist, dann brauchst du natürlich auch einen sehr komplexen Whisky. Aber es gibt jetzt nicht wie beim Wein so diese ganzen klassischen Kombinationen. Das gibt es noch nicht. Und ich bin gerade dabei, so eine Art Grid zu erstellen, um zu sagen, Whiskys in der und der Kategorie oder in der und der Art der Ausprägung passt zu dem und dem. Aber ich hoffe nicht, und ich habe eigentlich auch nicht vor, da ein oder zwei Food Pairings als die Top-Kombis zu entwickeln, sondern eher eine ganze Liste, wo die Leute einfach dann auch aussuchen können, was mag ich denn oder was macht mir Spaß, das mal zu kombinieren oder auszuprobieren. Weil Food Pairing ist ja noch mehr als eine Komponente dazu zu packen, sondern spannend wird es ja, sobald du zwei oder sogar drei Komponenten verbindest in Kombination mit dem Whisky.
Wenn ich das jetzt nochmal vergleiche, also Wein und Whisky, da ist ja Wein irgendwo so eine gleichberechtigte Begleitung zum Essen, vielleicht sogar manchmal nur eine Unterstützung des Essens.
Exakt.
Aber bei Whisky ist das ja anders. Da ist nicht die Speise, sondern der Whisky im Vordergrund. Also der Whisky wird also hervorgehoben. Ist das so der übliche Konsens bei Food Pairing Whisky oder liege ich da falsch?
Nee, da liegst du komplett richtig. Und das ist auch eines der Themen, was ich am Thema Food Pairing so schön finde. Du machst also quasi das Getränk zum Hauptakteur. Du setzt den quasi auf die Bühne. Und das Essen ist die Begleitung. Das ist also das, was das Getränk unterstützt. Und das hängt wirklich damit zusammen, was Food Pairing eigentlich für eine Bedeutung hat oder warum man Food Pairing eigentlich macht. Das heißt, du kannst ja einerseits Aromen verstärken, indem du dir etwas rausschnappst aus deinem Whisky, sagen wir mal das Thema Karamell. Und du sagst, du hast jetzt einen Bourbon, der eine ganz wunderschöne Karamellnote hat. Dann kannst du das natürlich zum Beispiel kombinieren mit einer Karamellschokolade und kannst diesen Karamellcharakter vom Whisky nochmal verstärken. Dann eine zweite Möglichkeit ist, dass du einen Kontrapunkt setzt, dass du sagst, du hast hier einmal das Thema Karamell und dann nehme ich was komplett anderes, wie zum Beispiel Selleriestange. Also das kann ich dir nur empfehlen, das mal probieren. Ein Bourbon mit Karamell und Selleriestange gleichzeitig. Und du setzt dann plötzlich einen Kontrapunkt. Das ist dann so eine leicht salzige Note, ohne salzig zu sein. Und Karamell und Salz ist eh eine sehr coole Kombination. Oder, das ist das, was wir nachher auch machen, ist, dass du aus 1 plus 1 gleich 3 machst. Das heißt, du hast zwei Komponenten und kreierst was komplett Neues an Aroma. Und das Schöne finde ich halt tatsächlich dieses, ja, das Getränk in den Mittelpunkt stellen und das Essen natürlich nicht zu vernachlässigen. Es ist ganz wichtig, dass du ganz bewusst auch zu einem guten Whisky dann auch gute Zutaten auswählst in Kombination. Aber das Essen ist dazu da, um dem Akteur auf der Bühne so ein bisschen noch mehr Bühne zu geben. Und das finde ich sehr schön, weil, ja, das für gute Spirituosen gehören deutlich mehr in den Genussalltag. Ich meine jetzt aber nicht in der Menge natürlich, sondern in der bewussten Wahrnehmung des Getränks und in dem bewussten Genießen. Genau, weil es muss ja immer noch achtsam genossen werden.
Wie muss man sich das dann eigentlich vorstellen? Also, wie entdeckst du neue Kombinationen? Weil das, was du jetzt gerade gesagt hast, also Sellerie und Karamell, ist schon ja, exotische Kombination. Wie kommst du auf sowas?
Das ist in der Küche beim Kochen passiert. Und zwar, ich hatte am Vortag ein Tasting, bei dem ich diese Karamellschokolade eingesetzt hatte und da war noch ein Stückchen übrig. Und ich habe gerade, nee, nicht Carbonara, na, wie heißt es denn mit Hackfleisch und
Bolognese.
Bolognese, danke schön. Genau, ich habe gerade Bolognese für die Kids gemacht und habe dann eben Sellerie geschnitten, während ich diese Schokolade in den Mund genommen habe. Und dann hast du ja diese Aromen in der Nase am Gaumen und dann schneide ich den Sellerie und dann habe den Duft vom Sellerie plötzlich an der Hand. Und denke ich mir, wow, das ist ja eine coole Kombination. Und dann habe ich einfach ein Stück abgeschnitten und mit in den Mund gestopft und festgestellt, dass das einfach wie so eine kleine Explosion war. Und musste total grinsen, weil ich gesagt habe, okay, das wird sofort eingesetzt beim nächsten Tasting. Die Leute haben sich erst ein bisschen gesträubt, weil Sellerie ist für ganz viele, so wie Koriander, auch so ein Thema, man mag es oder man mag es überhaupt nicht. Und ich habe aber alle genötigt, das zu probieren und am Ende waren sie alle total begeistert, wo sie gesagt haben, also Sellerie in Zukunft esse ich vielleicht doch trotzdem nicht so viel, aber mit Karamell geht das.
Aber das ist wirklich sehr schön. Also, so wie du es jetzt beschrieben hast, das ist so wirklich so eine achtsame Herangehensweise an Lebensmittel. Und da kriegt man auch für Genussmittel, wie, ja, vor allem jetzt Whisky, eine ganz andere Sichtweise und auch eine viel offenere und damit auch viel mehr Genuss, wie ich finde. Und apropos exotische Kombinationen, du hast mir im Vorfeld schon prophezeit, dass wir jetzt hier im Interview ein gemeinsames Food Pairing Tasting machen.
Ja.
Du hast mir dafür ja auch eine kleine Hausaufgabe aufgegeben, hier ein paar Sachen zu besorgen. Und genau, magst du einfach mal ganz kurz beschreiben, was wir jetzt hier zusammen verkosten und was wir hier zusammen kombinieren?
Ja, also erstmal vielen Dank, dass wir das heute machen, weil du hast gesagt, sowas gab es, glaube ich, noch nie mit Food Pairing und Futtern und Probieren
Nein,
gleichzeitig.
nein, und ich habe auch extra im Vorfeld noch nichts probiert. Das ist komplett neu, was jetzt auf mich zukommt.
Sehr schön, sehr schön. Nein, also uns erwarten jetzt drei Spirituosen. Wir haben einen länger gereiften XO-Cognac. Wir haben einen Oloroso-Fass gereiften Whisky aus Indien mit 48% und wir haben einen 10-jährigen stark getorften, sehr stark getorften Islay Whisky. Und dazu haben wir sehr, sehr schöne Kombinationen. Und ich würde mit dem Cognac anfangen. Und für den Cognac haben wir auf dem Teller dunkle Schokolade. Also mindestens 70% empfehle ich da immer. Also nehmt keine 90%ige, weil das ist dann doch ein bisschen zu krass. Du brauchst noch ein kleines bisschen auch die Süße dabei, aber eben keine Vollmilch, die passt dann besser zu Bourbons zum Beispiel oder so. Also zu dem XO-Cognac würde ich dich jetzt bitten, nimm mal ein Stückchen Schokolade auf die Hand, noch nicht in den Mund.
Okay, wobei ich rieche jetzt schon die ganze Zeit an dem Cognac, das ist ja, der macht ja so schon so Freude.
Ja. Ach so, ja, natürlich. Also, Entschuldigung beim Thema Food Pairing. Also, du musst natürlich zuerst den Gaumen auch mit der Spirituose benetzen, damit dein Gaumen erstmal erkennt oder dein Geschmacksgedächtnis sich bilden kann und verstehen kann, worum geht's gar nicht gerade und was machen wir jetzt eigentlich? Entschuldigung, wir sollten uns natürlich auch erstmal noch mal kurz um die Spirituose selber kümmern.
Also
Ja, wir
wirklich
haben
ein spannender Tropfen.
ja, wir haben jetzt hier natürlich als Basis Traube, also eben nicht Gerste. Und deswegen hast du bei Traube oder bei Cognac ja immer dieses Thema, du hast eine ganz starke Fruchtigkeit. Du hast gelbe und rote Früchte und je länger der reift, desto mehr ist es natürlich in Richtung getrocknete Früchte und eben nicht ja, frisches Obst.
Also die Schokolade, die ich jetzt hier besorgt habe, die hat Glatze 70.
Perfekt. Ja, und dann hast du halt auch, du hast florale Noten mit drin, weil ja Trauben mit Rosen verwandt sind. Ich weiß nicht, hast du das schon mal gesehen, dass du an Weinbergen außen dran immer Rosenstöcke gepflanzt siehst?
Vielleicht ist mir das noch nicht aufgefallen.
Musst nächstes Mal, wenn du jetzt in irgendein Weinanbaugebiet fährst, das ist jetzt auch nicht nur unbedingt in Cognac so, sondern das ist auch hier in Deutschland siehst du das ganz häufig. Also du hast immer wunderschöne romantische Rosenbüsche direkt vor den Weinbergen. Das sieht nicht nur schön aus, sondern das hat wirklich tatsächlich die Verwandtschaft oder die Bewandtschaft, dass der Winzer, bevor er in den Weinberg geht, immer erst an die Rosen geht und schaut, ob die gesund sind. Weil die Rose ein bisschen anfälliger ist als die Rebe. Und die beiden eben tatsächlich botanisch miteinander verwandt sind. Und so entsteht in Produkten aus Trauben auch das Thema florale Noten, die an Rosen erinnern können.
Okay.
Und genau, und also deswegen haben wir auch immer eben dieses Thema Rose ganz stark. Also das ist jetzt ja ein Rémy Martin XO und der hat es ganz, ganz deutlich auch rausgearbeitet. Und dann haben wir eben das Thema, diese opulenten Aromen, egal ob das jetzt Karamell ist oder ja, das bisschen ganz, ganz leicht rauchigen Charakter und was halt eben von der jahrzehntelangen Fassreifung kommt. Alles, was jetzt das Fass noch mit abgegeben hat.
Das stimmt, also die Rosennote ist wirklich erkennbar. Das ist ja das Spannende bei fast gelagerten Spirituosen, also so eine Rosennote. Klar, wenn du sagst, die wird durch den Anbau nochmal befeuert, aber du kriegst ja auch generell in fast gelagerten Spirituosen grundsätzlich hier und da eine kleine, oder kannst du eine kleine Rosennote erzeugen, einfach aufgrund dessen, dass durch das Holz sogenannte Damaskenone mit reinkommen.
Ganz
Also du
genau.
hast hier beim Cognac gleich mehrere Quellen für Rosenduft.
Ganz genau. Und das kann natürlich eben auch durch die Wahl des Fasses verstärkt werden oder eben auch gedämpft werden. Natürlich kommt es auch darauf an, in welcher Lage jetzt die Trauben angebaut werden. Es gibt einfach Lagen, die das noch verstärkter hervorbringen und die Auswahl auch der Rebsorten, ganz klar. Und die Cuvée am Schluss, die Zusammenstellung. Genau, also so haben wir hier das Thema Frucht und Floral und Opulent.
Wie gehe ich jetzt am besten mit der Schokolade um?
Ja, jetzt ist es so, du legst dir erstmal auf deine Handfläche ein Stück von der Schokolade. Dann, je nachdem, wenn du gerne Kaffee magst, kannst du zwei Kaffeebohnen dir auf die Handfläche legen oder auch nur eine. Bleibt dir überlassen.
Okay.
Und dann legst du noch ein Stückchen von dem Parmesan dazu.
Damit ist die Hand dann voll.
Exakt.
Okay.
So, und jetzt sind wir schon mal bei dem Thema Haptik. Weil Food Pairing ist für mich grundsätzlich immer die Kombination der Sinne. Also es geht nicht nur um Riechen und Schmecken und ich bringe den Leuten ja auch in den Tastings immer bei, wo Geschmack entsteht, also wo der retronasale Bereich ist, wo dann die Synapsen zum Hirn hoch gejagt werden und das Geschmacksgedächtnis einfach bilden. Sondern die Leute müssen bei mir fühlen, die müssen hören, die müssen sehen. Also wir gehen wirklich in alle einzelnen Sinne rein. Weil Food Pairing einfach deutlich mehr ist als einfach nur Essen und Trinken. Und deswegen nimmst du jetzt erstmal die Kaffeebohnen in den Mund und zerbeißt die, aber machst dabei die Augen zu. Und du wirst deutlich einen Unterschied merken, wenn du mal die Augen auf hast beim Zerbeißen und beim mit geschlossenen Augen, dass es lauter ist für dich in der Wahrnehmung, wenn du die Augen zu hast.
Das stimmt.
Wir knuspern jetzt
Ja,
hier in das
das,
Mikrofon.
ja.
Wir haben uns schon überlegt, wie das wohl klingen mag für die Zuhörer, wenn wir hier jetzt essen. So, und wenn du das zerkaut hast, dann natürlich noch nicht runterschlucken, sondern dann kannst du die Schokolade noch dazu bringen. Und wenn die Schokolade sich mit dem Kaffee vermischt hat, was ja eh eine sehr, sehr schöne Kombination ist, dann packst du den Käse dazu. Und das ist für viele jetzt ein absolutes Novum, irgendwie Schokolade und Käse zu kombinieren. Aber das ist, was den Unterschied macht.
Ja, ich denke, der Käse bringt dann auch vom Mundgefühl und von der Textur nochmal eine ganz andere Dimension mit rein.
Ganz genau, du hast das Thema Fett plötzlich. Du hast Fett und Salz.
Braucht man gar keine Spirituosen mehr dafür.
Also ich suche noch nach einem Partner, mit dem ich mal irgendwann solche Käsepralinen mache, die eben in einem Kaffee- und Schokomantel und innen drin Parmesan. Und die würde ich dann für die Tastings mal einsetzen. Nein, das ist viel schöner, wenn du das auch einzeln erstmal erlebst. Und jetzt hast du diese Kombination und stellst fest, was vielleicht vorher ein bisschen strange war, ist eine richtig leckere Kombination. Und jetzt nimmst du noch mal einen Schluck von dem XO. Und stellst fest,
Ja, das ist eine ganz andere Dimension.
exakt, ganz genau. Und da haben wir jetzt dieses Thema, eigentlich 1 plus 1 ist gleich 3 geschaffen. Dass wir den Cognac nicht nur verstärkt haben, sondern wir haben noch komplett neue Aromen geschaffen, die du plötzlich in der Spirituose wahrnehmen kannst.
Fällt jetzt auf Anhieb vielleicht ein Whisky ein, weil der Cognac ist ja extrem fruchtig. Also da kommt ja
Ganz genau.
allein durch die Traube kriegst du quasi die Fruchtigkeit gar nicht raus. Das ist ja auch gar nicht das Ziel eines Cognacs. Würdest du da jetzt sagen, dieser oder jener Whisky könnte man auch dazu verkosten, statt dem Cognac?
Natürlich, absolut. Das können wir eigentlich im Grunde dieselbe Kombination können wir jetzt auch mit dem Oloroso schon machen, mit dem Paul John. Also du kannst jetzt exakt das Gleiche nochmal machen. Also wir werden jetzt erstmal, also ich nehme jetzt nochmal einen Schluck Wasser, damit ich das Thema Traube zu Gerste den Wechsel ganz gut habe. Und dann eben wieder starten mit den Gaumen benetzen und das Geschmacksgedächtnis erstmal anschalten für den Whisky in dem Fall.
Ja, muss man sagen, aber der ist auch, hat dann auch unglaubliche Tiefe, dieser Oloroso. Der ist schon richtig, also optisch und nasal ist der richtig, richtig schwer.
Ja, und natürlich, der hat jetzt 48%, also der Cognac gerade hat jetzt 40% und jetzt sind wir natürlich schon mal nochmal deutlich nach oben im Alkoholgrad und wir sind natürlich dann noch öliger. Es ist ja auch nicht kältefiltriert und von dem her hast du da wirklich alle Aromen, die du eigentlich in diesem Whisky haben möchtest. Und ich finde diesen Whisky an sich schon wahnsinnig spannend. Der ist, ich rieche und schmecke in Farben. Das ist vielleicht für dich jetzt ein bisschen komisch, aber der ist für mich unglaublich dunkel im Geschmack. Also ich kann es jetzt, ich definiere natürlich nach Aromen, aber ich rieche und schmecke einfach auch in Farben oder in Helligkeitsgraden
Nö, das
und
ist gar
ordne.
nicht abwegig, das ist
Okay.
einfach so, ja, Synästhesie.
Ja, ganz genau. Und du merkst, dass der natürlich, der geht unglaublich in die Tiefe. Der ist jetzt nicht in die, der geht nicht in die Breite im Mund, sondern der geht in die Tiefe. Der hat jetzt eine Länge, die aber jetzt aus meiner Sicht nicht aufgrund des Alkohols ist, sondern aufgrund der Fasswahl und tatsächlich wie auch gearbeitet wurde bei der Destillation. Und
Also ich habe schon beim Einschenken gemerkt, er ist extrem ölig. Und wenn ich jetzt hier, ich habe jetzt gerade das Glas wieder hingestellt, wenn ich mir das so anschaue, man merkt auch, dass da sehr, sehr große und sehr, sehr schwere, langsame Tränen das Glas runter fließen. Also schon sehr, sehr opulenter Whisky.
Jetzt kommen wir wieder zum Thema Fühlen. Jetzt nimm mal kurz den kleinen Finger und verreib den mal auf der Handfläche. Viele machen das ja, um den Whisky zu riechen. Ich finde das immer schwierig, an der Handfläche was zu riechen. Aber ich sage den Leuten immer, du kannst die Qualität eines Whiskys anhand der Cremigkeit, also wie lang du eincremen kannst quasi, erkennen. und sag den oder gebe mal den Tipp, wenn du auf Messen unterwegs bist und irgendwann nicht mehr probieren kannst und nur noch Samples mitnehmen möchtest, kannst du die Auswahl der Samples auch tatsächlich so ein kleines bisschen einschränken, indem du einfach nur einen Tropfen auf die Hand nimmst und schaust, wie ölig ist diese Spirituose und je öliger, desto intensiver und desto ja, facettenreicher und komplexer ist sie an sich. Und ich würde mal das öligere Sample mitnehmen im
Okay.
Zweifelsfall. Genau.
Wir haben
Ja,
jetzt hier
und
zum Schluss noch eine weitere Kombination, die, muss ich sagen, bei der ich, auf die ich mich zwar freue, aber schon am verhaltensten bin. Kannst du kurz
die
beschreiben, was da auf mich
Geschichte mit der,
zukommt?
ja genau, mit der Leberwurst. Also wir werden jetzt zu dem Inder werden wir jetzt gleich nochmal dieselbe Kombi machen, weil du auch fragtest, geht das eigentlich auch zu einem anderen? Wir schauen uns eben das mit der Schokolade, Kaffee und Parmesan jetzt gleich zum Inder nochmal an. Dann machen wir aber etwas, was sehr stereotypisch ist. Also wir machen tatsächlich die Schokolade mit einem Currypulver. Aber du wirst sehen, das ist einfach tatsächlich, da sprechen wir vielleicht nachher dann kurz über das Thema Terroir, weil das natürlich einfach geht. Und den Abschluss, da haben wir hier eine ganz einfache, bodenständige Leberwurststulle vor uns. Die Geschichte, wie ich dazu gekommen bin, das ist so ähnlich wie vorhin bei der Pastasoße. Das war auch mehr Zufall als alles andere, also nicht wissenschaftlich erforscht, sondern tatsächlich einer tollen Begebung, eines tollen Momente, aus einem tollen Moment entstanden und hängen geblieben und jetzt schon mehrfach erfolgreich durchgeführt mit so vielen Leuten, die alle total begeistert waren. Und das Thema Leberwurst und Port Charlotte 10 ist in der Community mittlerweile ein Selbstläufer geworden.
Also keine Leberwurst in den Gaschromatographen geschoben, um zu
Nein.
schauen, welche Whisky-Bestandteile enthalten sind.
Nein, nein, genau. Aber da können wir uns nachher auch nochmal unterhalten über diese molekulare Ebene, warum Food Pairing eigentlich funktioniert. Also das können wir gerne nachher nochmal besprechen. Weil das ist eines der Geheimnisse, was du natürlich tatsächlich wissenschaftlich dir auch anschauen kannst.
Okay,
Jetzt.
welche Kombination schlägst du
Also.
mir vor, soll ich als nächstes machen?
Also, möchtest du nochmal Schokolade, Kaffee und Parmesan mit dem Paul John machen oder möchtest du gleich in das Thema Schokolade und Curry gehen?
Gerne, ich
Ich
nehme
bleib
das
dir
volle
überlassen.
Programm. Wir
Okay.
machen nochmal Kaffeebohnen, Käse
Also
und
dann,
Schokolade.
genau. Und ich sag auch immer, wenn du verschiedene Komponenten hast, dann nimm immer erst die härteste und am Schluss die weicheste. Das ist einfach auch vom Zerbeißen und im Verteilen im Mund. Das macht's einfacher, ganz einfach. Genau.
Okay, das heißt,
Also wir haben jetzt wieder
zuerst
Kaffeebohne, dann Schokolade,
Kaffeebohne.
dann Käse.
Ich glaube, nach dem Tasting habe ich einen Koffeinschock. Das ist schon auch spannend, wenn du diese, so wie du es jetzt auch beschrieben hast, nach dem Härtegrad verkostest. Es ist immer so spannend, wenn du jetzt nicht auf die Aromen achtest, sondern einfach, wie sie es im Mund anfühlt. Also die Textur und die Haptik, also nicht Haptik, aber das Gefühl beim Zerbeißen und wie sie es auf die Zunge legt. Das ist schon, allein das ist schon spannend, wenn man wirklich bewusst mal darauf achtet, was man isst.
Und was glaubst du, wie schön das ist, dass du, wenn du einen ganzen Raum voller Menschen hast und du hast halt natürlich bei Whisky-Tastings noch hauptsächlich Männer. Das ist einfach nach wie vor so. Und die haben alles schon gesehen. Das sind alles gestandene Kerle. Das sind Leute, die wahrscheinlich tausendmal mehr Brennereien besucht haben als ich. Die, ich weiß nicht, wie viele Whiskys und welche Arten von Whiskys zu Hause stehen haben. Aber wenn du es schaffst, diese Jungs alle dazu zu bringen, gleichzeitig die Augen zu schließen und Kaffeebohnen mal ganz bewusst zu zerkauen und diese Stille und Ruhe in diesem Moment und du hörst nur das Knuspern und du siehst, wie die Leute anfangen zu grinsen, das ist großartig. Also das sind so die Momente, ja, das gibt mir unglaublich viel. Deswegen liebe ich diese Food Pairing Tastings einfach.
Das kann ich mir gut vorstellen.
So, jetzt vielleicht zurück zur Kombi. Wie hast du das jetzt empfunden? Im Vergleich
Intensiver
jetzt auch zum Cognac?
als beim Cognac. Also
Okay.
der, weil das, glaube ich, lag aber daran, dass der generell durch seine Textur und auch seine Aromatik von Haus aus deutlich intensiver war. Also der Cognac hat durch seine Traubennuancen und Traubenaromen gut dazu gepasst, aromatisch. Aber ich fand den John Paul als Gesamtwerk deutlich passender, weil der irgendwie so ein schönes Gegengewicht zu dem schweren Käse, zu der schweren Schokolade geboten hat. Also der war irgendwie der bessere Partner.
Okay, Sehr gut. Und ich würde dir da jetzt auch nicht widersprechen. Also das ist eben genau dieses Schöne, das mache ich auch bei Tastings nie. Also ich frage immer, was die Empfindungen sind und was war jetzt für wen der Perfect Match und so weiter. Und das Tolle ist ja auch wirklich, dass ja das Thema Toleranz auch bei diesen Tastings deutlich steigt, weil die Leute so individuell sind in ihrem Geschmack und sagen, hey, ich finde das einfach deutlich besser als das. Und egal, was die Leute sagen, sie haben immer recht. Weil sie, ihre Empfindung kann ich und niemand anders ihnen vorschreiben. Und mein Ziel und Zweck ist einfach nur, dass die Leute eben Empfindungen überhaupt haben und ja, neue Dinge entdecken und einfach auch begeistert werden können. Und nicht zufrieden aus dem Tasting gehen, sondern echt begeistert aus dem Tasting rausgehen.
Ich glaube, das hat auch grundsätzlich Vorteile, weil die Leute einfach noch relativ unbefleckt an das Thema herangehen. Sie haben jetzt, vielleicht haben sie Erwartungen, aber sie haben noch nicht so viel Erfahrungen, dass sie sagen können, diese oder jene Kombination darf auf keinen Fall sein, diese oder jene Kombination muss
Exakt,
sein,
genau.
sondern sie lassen sich, ich glaube, die meisten lassen sich einfach komplett ein auf das, was du sagst, und dann können sie ja quasi fast nur positive Erfahrungen mit nach Hause nehmen.
Ganz genau. Es kann auch passieren, dass du eine Kombi hast, wo jemand sagt, oh, pfui Teufel, das geht für mich überhaupt nicht. Und auch derjenige hat vollkommen recht. Und dann ist es oft eben auch der Lacher in der Runde, weil da es kommen halt wirklich zum Teil sehr, sehr emotionale Reaktionen und das finde ich ja das Schöne, dieses Rauskitzeln von finde ich super oder mag ich überhaupt nicht. Also bei mir zum Beispiel das Thema Lakritz geht gar nicht. Also zu diesem XO-Cognac zum Beispiel geht Lakritz für die Lakritz mögen, total gut. Aber für mich, da kannst du mich jagen, das geht überhaupt nicht. Also das, da würde ich eher für Teufel rufen, aber das ist wie gesagt
Okay.
eine sehr individuelle Empfindung. So, jetzt machen wir aber mal weiter beim Thema Poisson und Curry, oder?
Sehr gerne.
Okay, also du gibst jetzt einfach von dem Curry ein kleines bisschen auf die Schokolade, weil du kannst natürlich dieses Pulver, wir haben jetzt also wirklich ein trockenes Pulver, keine Paste oder so, das einfach trocken in den Mund zu geben, ist gruselig, das geht nicht.
Also
Das
schwarzer Curry stand ja auf der
genau,
Packung, ne?
das ist ein Black Curry, der hat ein bisschen Mohn drin, deswegen ist der dunkel. Und dieser Mohn-Aspekt gibt dem auch nochmal was total Cooles. Also das ist eine klassische Curry-Mischung, aber ein bisschen scharf und vor allem dieses Thema Mohn finde ich ganz, ganz spannend. Und ja, dunkler Curry zu für mich dunkel schmeckendem Whisky ist eine passende Kombination. Genau, das heißt, du hast jetzt ein bisschen Currypulver auf die Schokolade gegeben und gibst das jetzt in den Mund. Und
Boah,
so
das,
beißt
das
es
ist
schon.
schon, das ist schon richtig spannend.
Und auch das ist wieder was, wo du sagst, eigentlich so eine Schokolade sollte man rausbringen, oder? Also ich habe da immer so ganz neue Produktideen. Ich muss mich wirklich mal mit
Die Schärfe
Produktentwicklern
passt auch super.
zusammentun. Ja. Allein diese Schokolade wäre schon sehr cool. Die würde ich auch als Tafel kaufen.
Absolut. Das hat so ein bisschen was, so geht so ein bisschen in Richtung Chili-Schokolade.
Ja, genau, aber du hast noch so ein eben so einen exotischen
Genau.
Beigeschmack dabei und das macht es wirklich nochmal hochspannend. Und jetzt nimmst du nochmal ein Schlückchen von diesem Poisson. Und du hast einerseits natürlich diese Süße aus diesem Oloroso-Fass, obwohl Oloroso eigentlich ein ja eher trocken ausgebauter Sherry ist. Aber du hast trotzdem dieses, wenn es lange gereift ist, hast du trotzdem was Intensives. Und du hast ja auch hier das Thema Traube.
Also
Als Komponente und deswegen kommt da ja immer auch so ein eher fruchtiger Charakter rüber.
das muss ich sagen, weil es mit Abstand die spannendste Kombination. Also
Cool,
das finde ich
okay.
hat in da hat wirklich jede Zutat wirklich super harmoniert.
Also ich habe jetzt bei dir alle Knöpfe drücken können, oder?
Ja,
Sozusagen.
absolut, absolut.
Und
Jede Emotion angeregt.
ach, sehr schön, sehr schön. Nein, aber das liegt jetzt wirklich exakt an diesem Terroir-Thema. Und das ist ja bei Whisky relativ neu. Bei Wein ist das seit Jahrhunderten ganz normal, dass man sagt, okay, ein regionaler Wein passt zum regionalen Essen am allerbesten. Was weiß ich, ob du jetzt sagst, ein Gewürztraminer aus dem Elsass mit Flammkuchen zum Beispiel. Oder ein Riesling mit Hühnchen in Rieslingsoße oder einem Schnitzel dazu. Solche Kombinationen oder was weiß ich, ein schöner Shiraz oder Merlot mit einem geilen Steak und beides eben aus Amerika. Das ist eine gelernte Kombination. Da wissen wir, dass es funktioniert. Bei Spirituosen hat da noch nie jemand drüber gesprochen, zu gucken, okay, Wo kommt denn was her und welche Aromen sind denn landestypisch und könnten damit kombiniert werden? Und das ist eben genau dieses Thema. Wir haben hier einen indischen Whisky, der in diesem Land, in dieser Hitze, in diesem Gewusel, du hast, also wenn du Indien vor Augen hast, hast du einfach, es ist bunt, es ist laut, es ist intensiv, die Aromen sind definitiv extrem vielfältig, weil ich glaube, es gibt kein indisches Gericht, wo ich nicht mindestens 10 Gewürze drin sind. Und so schmeckt ja schon der Whisky. Und dann ist es natürlich noch cooler, das dann eben zu kombinieren mit etwas, was das Land in irgendeiner Art und Weise repräsentiert. Und das ist dieses Thema Curry. Und
Absolut, also Curry passt ja natürlich auch, wie du schon sagst, allein vom Ursprung her, perfekt zu diesem Whisky.
genau. Also man kann den Curry natürlich auch zu anderen Whiskys kombinieren, ganz klar. Aber so, ich würde anfangen, dass ich einfach sage, okay, probier mal wirklich einen Whisky aus der und der Region mit etwas Regionalem und oder wenn es nur so ein bisschen in die Region, so ein bisschen daran erinnert oder an die Landesküche. Und dann kannst du immer weitermachen. Du kannst natürlich in alle Richtungen damit gehen. Und das finde ich hochspannend. Also das heißt, wir haben jetzt da im Grunde, ich würde sagen, wir haben den ein bisschen angeschalten. Der ist nicht mehr so dunkel, der ist plötzlich bunt geworden. Also bei mir ist es so, wenn ich den mit Schokolade und Curry kombiniere, wird dieser sehr dunkle Whisky plötzlich bunt und laut und
Absolut,
ja,
also ich kann gut
facettenreich.
nachvollziehen, was du meinst. Absolut.
Okay, cool.
Okay, lass uns an der Stelle mal zum, ja, ich nenne es jetzt mal Endgegner des Food Pairings hier kommen.
Ja, genau. Also wir haben ja hier eigentlich was sehr, ja, basicartiges Hausmannskost und etwas, was, glaube ich, niemand jetzt in ein elegantes Tasting mit einbauen würde. Und trotzdem jedes Mal, wenn es bei mir Port Charlotte 10 gibt oder auch selbst andere Port Charlottes funktionieren dazu super, dann gibt es bei mir Leberwurstbrot. Da müssen die Leute einfach durch. Du hast dich sicher auch gefragt, wie ich denn jetzt zu der Geschichte gekommen bin oder überhaupt zu dem Pairing. Also das war auch in dem Fall nicht wissenschaftlich erforscht, sondern wie vorhin auch die Pastasoße ein Ding des Zufalls. Und zwar, ich war auf einer Veranstaltung eines Freundes von mir, der ein wirklich ganz herausragender Metzger ist, super umtriebig und extrem gute Qualität hat und sehr viel, ja, Ideen hat, auch Sachen zu kreieren. Und der macht jedes Jahr eine Veranstaltung, nennt sich Meat Night, und wo Leute sich treffen, also mieten und eben Meat auch als Fleisch verköstigen. Und da da viele Köche mit einzelnen Ständen und die dann alles eben aus seinen Produkten herstellen bzw. veredeln. Und ich hatte dort mich hingestellt mit Whisky, unter anderem eben auch Port Charlotte. Und ja, es war kalt, es war regnerisch, ich hatte unglaublich Hunger, weil das Problem ja wirklich jedes Mal ist, wenn du wo arbeitest, einen Stand hast und zum Glück ja sehr viele Leute sich für deine Produkte interessieren, dann kommst du da ja nicht weg. Und wie gesagt, es war ein bisschen frisch und ich habe mir dann den Port Charlotte 10 eingeschenkt ins Glas und habe den so ein kleines bisschen genippt, während ich den Leuten ein bisschen was zu den Whiskys erzählt habe. Und dann war der Jens so nett und also der Metzger so nett und hat einfach auf einem großen Tablett Leberwurstbrote verteilt an die Leute, die eben nicht von ihren Ständen wegkamen. Und so hatte ich dieses Leberwurstbrot verschlungen, weil ich so Hunger hatte und es war einfach so unglaublich lecker. Und hatte außerdem Port Charlotte jetzt gerade nichts anderes zu trinken und trinkt das zusammen. Das war eben so eine grobe fränkische geräucherte Leberwurst auf einem Bauernbrot, knusprig und dann eben dieser Port Charlotte 10. Und das war für mich echt eine Erleuchtung. Also, dass dann nicht im Hintergrund noch irgendwie das Halleluja kam, das war noch alles. Ich hatte nur dann einfach ein fettes Grinsen plötzlich im Gesicht und die Leute haben mich gefragt, was denn hier los? Und ich habe gesagt, also wenn Sie können, dann besorgen Sie sich bitte jetzt sofort von diesem Herrn da hinten ein Leberwurstbrot und kommen Sie zurück und probieren Sie das, weil das ist unfassbar gut. Und ja, und seitdem nötige ich eben bei jedem Tasting, wo der Port Charlotte 10 ist, die Leute dazu, ein Leberwurstbrot dazu zu genießen. Und das machen wir jetzt auch zusammen. Man kann
Sehr
noch einen
gerne.
schwarzen Pfeffer oben drauf packen, muss man aber nicht.
Okay, also wie soll ich dir jetzt am besten vorgehen? Zuerst den Whisky, zuerst
Ganz
das
genau, du
Brot?
nimmst also wieder den Whisky zuerst. Also deswegen, wir haben den natürlich jetzt auch an den Schluss gepackt, weil du hast hier wirklich einen stark getorften Eiler im Glas, den du natürlich nicht vor den anderen, schon gar nicht vor dem Cognac trinken kannst und gehen die anderen natürlich komplett unter. Und Port Charlotte ist
Ich
ja auch einer,
liebe diesen Whisky.
Ja, das, ich wollte gerade sagen, also den kannst du ja pur einfach schon
Ja.
genießen. Ich sage immer, wer sein Parfum als Mann vergessen hat, der kann das notfalls sich auch hinter die Ohren schmieren. Und es wird viele Frauen geben, die das sehr anziehend finden.
Das ist auch eine Heranführensweise an rauchigen Whisky. Sich hinter die Ohren schmieren.
Genau, wenn du möchtest, dass deine Freundin oder Frau Whisky-Fan wird, dann fang an, dir den Whisky erstmal hinter die Ohren zu schmieren. Das ist auch wieder ein neues Konzept. Siehst du, du bringst mir hier total auf gute
Genau.
Ideen.
Du
Werde ich in
kannst,
den Tastings.
genau, probier's mal aus und berichte mir dann von deinen Erfahrungen.
Genau.
Okay, ich habe den Whisky jetzt probiert und jetzt beiße ich einfach von dem Brot ab.
Ja, genau. Du beißt jetzt ganz einfach von dem Brot ab und ich mache
Ja, das ist schön.
dasselbe.
Also der Rauch liegt noch schön am Gaumen, weil der Porciale ist ja im Portfolio von Bruichladdich ist ja relativ in der Mitte, also danach kommt noch Octomore, aber trotzdem ist der Porciale schon sehr, sehr stark geräuchert. Der
Sehr
Torf,
dominant,
das, genau,
sehr
das, genau,
präsent, ja.
Torfaroma ist schon sehr deutlich. Und das legt sich so schön hinten an den Gaumen ran. Das heißt, alles, was davor oder was danach kommt, wie jetzt zum Beispiel das Brot, muss erstmal an dieser Wand vorbei.
Ganz genau. Du merkst, wenn du das Brot isst schon, dass es das ziemlich gut funktionieren wird. Und dann hast du halt bei dem Leberwurst-Thema hast du natürlich wieder genau dieses Thema. Du hast Fett, du hast Salz, dann hast du bei Leberwurst auch immer intensive Gewürze vom Wacholder über manchmal Beifuß, diverse, wirklich auch sehr intensive Gewürze. Wenn die Leberwurst dann auch noch geräuchert ist, dann hast du das auch noch mit dabei. Und Leberwurst enthält natürlich auch Leber. Auch das ist ein sehr, sehr komplexer oder intensiver Geschmack. Und das, wenn du noch einen schwarzen, frisch gemahlenen Pfeffer oben drauf gibst, hast du noch die gewisse Schärfe dabei. Und das dann eben zu diesem 50-prozentigen Eiler ist, finde ich, wirklich eine super krasse Kombination.
Gibt es jetzt aus deiner Sicht so Whiskys, die sich gar nicht zum Pairing eignen?
Das ist eine gute Frage. Eigentlich nicht. Also ich würde jetzt tatsächlich, wie ich anfangs schon sagte, diese super Sammler-Raritäten, die würde ich einzeln oder pur genießen. Oder wenn du jetzt, was weiß ich, einen 40-Jährigen im Glas hast, oder noch älter, dann ja, würde ich sagen, das ist jetzt nicht unbedingt die erste Wahl fürs Food Pairing. Das funktioniert natürlich. Also ich würde niemals nein sagen, dass es nicht geht. Aber das wäre jetzt nicht das Erste, woran ich denke, sondern da würde ich mich jetzt wirklich mit dem Whisky gerne ganz pur beschäftigen wollen und mir erzählen lassen, was er mir so alles zu sagen hat. Aber bei allem, was, ja, also auch 20 Jahre oder um den Dreh und jünger oder eben was einfach viele Facetten hat, egal wie alt das ist. Also Alter muss ja jetzt nicht unbedingt bedeuten. Also ein junger Whisky kann auch extrem intensiv schmecken. Also das kommt ja eher darauf an, dass er gut gemacht ist. Da finde ich Food Pairing einfach total spannend.
Wenn ich jetzt persönlich mal ein Whisky-Food-Pairing für Freunde organisieren möchte, also ich lade jetzt welche zu mir ein und sage, heute Abend gibt es nicht nur Whisky, sondern ich kombiniere das für euch mit ein paar Speisen, so ein neues Genusserlebnis möchte ich euch bieten. Wie würdest du mir da empfehlen, vorzugehen?
Also ich würde natürlich erstmal auf die Texturen achten, dass du immer was Knuspriges dabei hast, dass du was Schmelzendes dabei hast, dass du was Weiches dabei hast,
Also Schokolade und Käse zum Beispiel.
Schokolade und Käse und eben wie das Thema Kaffeebohne oder Rauchmandeln, also das ist dann eher das Knusprige. Dann, also das ist eine von den Texturen her. Dann würde ich von den Aromen her schauen, dass du, wenn du, im Fall vom Whisky natürlich immer, du hast das Thema Fasslagerung, dass du schaust, was bringt das Fass an Aromen noch mit. Das heißt, du hast das Thema Karamell, du hast das Thema Tannine, also es kann auch was in Richtung Bitter kombiniert werden. Das ist das Nächste, dass du auf die Aromen achtest, was passt denn dazu? Dann kannst du komplette Kontrapunkte setzen, indem du sagst, okay, ich möchte was Salziges, was Süßes, was Saures, was Ätherisches. Auch das geht. Und das Allerletzte, jetzt lass mich mal überlegen, wir haben die Textur, wir haben die Aromen, wir haben jetzt sauer, süß, salzig. Ja gut, und dann kannst du natürlich auch noch mit Temperatur arbeiten. Das ist dann aber die Königsklasse, dass du sagst, du hast jetzt, was ich zum Beispiel Datteln im Speckmantel, die du dann lauwarm servierst Und dann kannst du natürlich noch mit Wärme arbeiten, weil ja Spirituosen nicht mit Hitze, aber mit Körperwärme oder ein bisschen drüber natürlich auch noch mal sich deutlich ja mehr öffnen und entwickeln. Und dann kannst du aber auch sehr kalte, du kannst auch ein Sorbet oder ein Eis dazu bieten, dass du sagst, du hast ein salziges Karamelleis zum Beispiel und Datteln im Speckmantel, die warm sind.
Wie viele Whiskys würdest du da insgesamt bei so einem Tasting anbieten? Weil irgendwann ist natürlich auch
Ja,
die
klar.
alkoholische Schwelle erreicht, dass man jetzt auch von einem Leberwurstbrot nicht mehr viel mitbekommt.
Also ich würde sagen, wenn es im professionellen Umfeld ist, also wenn du das als Händler machst zum Beispiel, wo du sagst, ich mache das jetzt für meine Kunden, für meine Fans und so weiter, dann finde ich alles zwischen 6 und 8 spannend. Also unter 6 Spirituosen finde ich es schwierig, weil du dann verschiedene Facetten einfach gar nicht zeigen kannst. Also dann kannst du nicht auf Länder eingehen, du kannst nicht auf verschiedene Regionen oder Herkünfte eingehen, nur auf verschiedene Charakterarten und Stile eingehen. Also unter 6 finde ich enorm schwierig. Alles zwischen 6 und 8 ist das, was so die breite Masse in Anführungszeichen handeln kann. Wenn du das im privaten Bereich machst, finde ich es aber auch bis hin zu 10. Oder wenn es wirklich Leute sind, die sich schon auskennen und sagen, ich möchte jetzt wirklich einfach das Thema Food Pairing an sich ausprobieren, kann es natürlich auch bis 12 gehen. Aber ich würde sagen, also bis 10 ist unter Freunden in einer netten Runde, wo du auch Open End hast, weißt, wo du einfach, du musst ja nicht hetzen. Dann geht auch bis zu 10 Whiskys, wenn dann keiner mehr heimfahren muss, idealerweise. Und im Profibereich zwischen 6 und 8, ja.
Und bei so einem reinen Whisky-Tasting, jetzt unabhängig ob professionell oder privat, da macht es ja auch Sinn, die Whiskys nach einer gewissen Logik zu ordnen. Also intensiv rauchig jetzt zum Schluss zum Beispiel oder viel Alkohol auch weit hinten. Gibt
Genau.
solche Reihenfolgen auch, wenn ich die Whiskys mit Speisen kombiniere?
Definitiv. Also die Spirituose ist ja immer noch der Solist oder der Lead sozusagen. Also die Reihenfolge der Whiskys ist so, wie wenn ich jetzt ein klassisches Tasting machen würde. Und das Food Pairing ist dann tatsächlich einfach nur die Unterstützung dazu, um das dann entweder zu verstärken oder neue Aromen zu bilden oder überhaupt zu eröffnen, wenn ich dann eben den Wechsel habe von den Nichtrauchigen zu den Rauchigen. Aber ansonsten die Reihenfolge ist exakt dieselbe, die ich auch bei einem klassischen Tasting wählen würde.
Und bei so einem klassischen Tasting ist es ja auch sinnvoll, oder gut, je nachdem für welche Zielgruppe das ausgerichtet ist, Einsteiger, Fortgeschrittene, ist es natürlich schon manchmal sinnvoll, ein gewisses Verkostungs-Know-how bei Whisky mitzubringen. Ist das bei Food Pairing auch? Also wie gut muss ich einen Whisky verkosten können, um so richtig Spaß am Food Pairing zu haben?
Das Schöne am Food Pairing mit Whisky ist, dass du wirklich, du kannst von demjenigen, der null Ahnung hat von Whisky, bis hin zum Superkenner, kannst du alle begeistern. Also das hatte ich einfach schon alles und vor allem das Spannende ist, wenn du alle gleichzeitig in einer Gruppe hast. Also es war jetzt vor allem eben im Lockdown in so Stammtischen der Fall, dass du Leute drin hast, die wirklich eigentlich im Grunde alles schon gesehen haben. Und du hast dann auch Leute, da habe ich dann zum Teil auch Leute einfach bewusst mit eingeladen in den Zoom, die wirklich von Whisky einfach noch null Ahnung haben. Und du holst die alle gleichzeitig ab, weil essen tun sie alle.
Tja.
Und da kennen sich die meisten aus oder beim Essen sind alle schon sehr kreativ gewesen oder haben, also beim Essen, ja, sind die Leute schon eher bewandert oder haben sich getraut, auch mal kreativ zu sein oder das ein oder andere zu kombinieren und ja, mal eine Schokoladensoße zum Fleisch zu probieren, wenn du mal so ein Chili machst oder so. Bei Getränken sind die Leute bisher noch nicht angeleitet worden oder angeregt worden, mal ein bisschen out of the box oder ich sage immer über den Glasrand hinaus zu probieren und zu denken und zu verkosten. Und deswegen kriegst du die alle. Also du musst keinerlei Vorkenntnisse haben, was Whisky anbelangt. Ich erkläre oder erzähle den Leuten, egal ob das jetzt Endverbraucher sind, ob das B2B-Kunden und ihre Mitarbeiter sind oder ob das wirklich Profis sind, weil ich mache ja sehr viel Trainings auch im Gastrobereich, also mit Barkeepern oder Leuten in der Gastro oder im Handel. Die müssen nicht Vorkenntnisse haben, weil ich ihnen, je nachdem, welchen Wissensgrad sie haben, erstmal auch so natürlich nochmal so ein bisschen rekapituliere, wie wird das eigentlich hergestellt, was ist der Unterschied jetzt, was wir vorhin auch hatten, das Thema, ich habe einmal die Traube als Rohstoff und ich habe die Gerste als Rohstoff. Das allein gibt ja schon ganz andere Aromen, Ausprägungen. Dann habe ich das Thema Fass. Also das heißt, ich vermittle natürlich auch ein Fachwissen, was dann dem Einsteiger hilft, zu verstehen, was er da eigentlich im Glas hat. Und für den Connoisseur vielleicht dann so eine kleine Auffrischung ist. Ich nenne es immer Edutainment, weil ich bin ja nicht dazu da, um als Lehrer da vorne zu stehen und was zu vermitteln, sondern soll ja immer noch Spaß machen und Genuss bedeuten und Spaß bringen und ja. Aber soll einfach aber auch was hängen bleiben. Also das ist schon auch mein Anspruch, dass ich nicht nur verkoste, sondern den Leuten immer noch ein bisschen Wissen mitgebe auch. Mhm.
Was hältst du da an der Stelle von Food Pairing jetzt auf Basis der molekularen Zusammensetzung? Weil zum Beispiel foodpairing.be, also ein belgisches Unternehmen, macht das ja zum Beispiel mit großer Datenbank. Also die schauen, welche Aromamoleküle kommen zum Beispiel in einem Apfel vor und dann suchen sie Zutaten, die möglichst viele dieser Moleküle ebenfalls besitzen. Und je mehr Übereinstimmung, desto besser passen die Zutaten zusammen. Ist das aus deiner Sicht eine sinnvolle Herangehensweise?
Ganz klar, also wenn ich jetzt von meinen Auftraggebern, also die echt also entweder in der Industrie sind, also Importgesellschaften sind oder aber auch Hersteller sind, wenn die mich fragen, mach mal ein Foodpairing-Konzept für den Außendienst, für eine Kampagne oder sonstiges, dann ist es nicht so, dass ich nur in meiner Küche stehe, sondern dann ist es tatsächlich so, dass ich auf diese Website gehe und mal was eingebe. Das heißt, ich rieche und schmecke an der Spirituose. Und sage, okay, mein Hauptaroma, was ich jetzt hier entdecke, ist folgendes. Ob das jetzt die Aprikose, die Birne, der Apfel oder was auch immer ist. Und dann gebe ich das tatsächlich ein in diese Datenbank und schaue mir an, was das nächstliegende ist, was auf molekularer Ebene eben die gleichen Wellenausschläge hat. Also man muss sich das ja so vorstellen, dass die wirklich so viel einzelne Komponenten wie möglich eben durch den Spektrometer schmeißen und sich anschauen, was eine sehr ähnliche Wellenlänge hat, egal ob das Produkt verwandt ist oder eben komplett was anderes ist, dann passen die zumindest auf wissenschaftlich-molekularer Ebene zusammen und deswegen passt das auch dann auf dem Teller oder in Kombination mit Glas und Teller. Und diese Website wurde ja ursprünglich für Köche gemacht, ist aber immer mehr jetzt auch ein Hilfsmittel für Barkeeper zum Beispiel, die mit der Basis ihre Cocktails kreieren oder By-Side-Angebote machen, eben zum Cocktail passend. Und klar lasse ich mich davon immer inspirieren. Und das ist eine Kombination aus selber ausprobieren, schauen, was die Wissenschaftler sagen, was passen könnte, und einfach tatsächlich Training vom Geschmacksgedächtnis einfach immer. Wenn ich was schneide, wenn ich was kaufe, wenn ich Obst, Gemüse, was auch immer in der Hand habe, dann mache ich die Augen zu und rieche dran. Oder probiere es und mache die Augen zu, weil ich so halt mein Geschmacksgedächtnis trainiere. Und dadurch entstehen dann ganz einfach diese Ideen, was man wie kombinieren kann. Also ich kann auch jedem, der jetzt sagt, das ist jetzt nicht mein Hauptjob, ich mache das nicht jeden Tag, dann tatsächlich auf diese Website gehen, foodpairing.com, und mal gucken, was da zu dem Hauptaroma, was derjenige im Glas findet, was dazu passen könnte, und dann Einkaufsliste schreiben und loslegen.
Annick, wir sind mittlerweile schon relativ, oder ziemlich am Ende des Interviews und hat sich mittlerweile eingebürgert, dass mir beim Alpha Spirits Whiskey Podcast meinem Gast, dass ich ihm zum Schluss quasi das letzte Glas einschenke oder quasi die letzte Frage stelle. Und die würde ich auch gern dir stellen, weil mich sehr interessiert, was du zu dieser Frage sagen würdest oder was du antworten würdest. Mhm. Bist du bereit?
Ja, sehr gerne, natürlich.
Okay. Mit welchen drei Personen, tot oder lebendig, würdest du gerne einmal einen Whisky zusammen trinken?
Mit welchen drei Personen? Mit Marilyn Monroe.
Okay.
Weil ich glaube, dass es eine sehr sinnliche Genussfrau war. Und mit der würde ich mich gerne mal austauschen. Dann Robert De Niro. Mhm. Mit dem würde ich gerne mal einen Whisky trinken. Den finde ich extrem spannend. Und mit dem würde ich sehr, sehr gerne mal einen Whisky trinken. Mit Marilyn Monroe würde ich vielleicht eher einen Cognac oder vielleicht sogar Champagner trinken. Und die dritte Person. Die dritte Person ist. Das ist jetzt eine sehr, sehr gute Frage. Das ist vielleicht tatsächlich auch eher, das ist nicht eine Person, sondern das Schöne ist, dass ich meine Familie mittlerweile begeistern konnte für mein Thema, die vorher sich, die natürlich gerne gegessen und auch mal Getränke passend dazu hatten, aber sich tatsächlich mit dem Thema gar nicht so beschäftigt haben und ich einfach, ja, es macht mir eine große, große Freude, dass ich innerhalb der Familie ganz, ganz viele Leute mittlerweile anzünden konnte. Und die jetzt ganz großartig ja, sich damit beschäftigen oder wenn wir was Neues probieren zusammen, dass sie dann einfach ja schon ein ganz großartiges Feedback geben und von sich aus schon Vorschläge machen, was sie denn dazu kombinieren würden. Oder mittlerweile mir sie auch erzählen, du, wir hatten gestern Freunde da, wir haben mal ein paar Sachen ausprobiert, schau mal. Also das finde ich toll, das sind so einerseits Persönlichkeiten, die ich spannend finde, und andererseits wirklich mein persönliches Umfeld, wo es mich einfach freut, dass die jetzt auch diese, ja, diese Leidenschaft anfangen zu teilen mit mir.
Das sehr, 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 sehr schöne Antwort. Annick,
Danke.
ich danke dir für deine Zeit für und vor, natürlich auch vor allem für die ganz interessanten Infos in dieses spannende, ich will es jetzt nicht nur Whisky-Thema, sondern fast Genuss-Thema
Sehr
danken.
gerne.
Und ja, wünsche dir noch viele zukünftige tolle Kombinationen und uns natürlich auch, was du da kreierst und zauberst.
Sehr gerne. Ich hätte vielleicht noch einen kleinen Abschlusssatz, den ich eigentlich am Ende des Tastings immer sage, aber
Gerne.
der lautet, Genuss ist wie die Liebe, denn auch er wird größer, wenn man ihn teilt. Und deswegen wollte ich mich mit diesem Satz auch bei dir bedanken, dass ich mit dir diesen Genuss heute, das Thema Spirituose und Food Pairing teilen durfte, weil es mir immer eine große Freude und Ehre ist und ich mich extrem gefreut habe, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank.